Meine Mutter hat immer gesagt, ich konnte immer, ich komme mal näher zu euch, ich kann immer die Hosen meines Bruders auftragen, aber nach mir kriegt sie keiner mehr, weil ich nicht stille sitzen konnte. Und das habt ihr jetzt im Lobpreis gesehen vielleicht, weil ich mich dann auch hinknien wollte. Ich kann nicht so gut singen, ich knie vor Gott und dann bleibe ich so still. Dann denke ich mir, Mist, das ist nicht ehrlich, dann sollte ich es nicht singen oder ich sollte es tun. Und also danke, dass er das ertragt, weil das ist ja nicht so üblich, aber ich bin gar nicht so mutig, wie ich aussehe. Ich denke immer, machst du jetzt das? Du sitzt auch noch ganz vorne. Aber dann war es mir wichtiger, dass ich irgendwie mit dem Gefühl singen kann, ich bin vor Gott echt. Also, Gebet. Eigentlich ist das auch eine Form von Gebet, wenn wir Gott im Lied Lob preisen. Nicht? Was ist Gebet? Irgendwie denkt man, ja, Christen wissen doch, was Beten ist. Also was ist denn das für ein Thema und so. Aber so einfach ist es nicht. Wir haben also den Herrn Augustinus gehört, der ja mal ein ganz wichtiger Mann war, ganz viel Einfluss hatte. Und auch der hat sich Mühe gegeben, das zu erklären. Ich glaube, ihr findet locker ein Dutzend verschiedene gute Erklärungen, was Gebet ist. Und die sind nicht gleich. Also irgendwie ist da, glaube ich, auch ein Geheimnis drin, es ist irgendwie Teil der gelebten Beziehung mit Gott und ich glaube auch ohne Gebet ist überhaupt kein lebendiger Glaube möglich und man sagt so von Gott, Gott will gebeten sein, das ist so ein Satz, den nimmt man mit und weiß dann, okay, so läuft's, aber ist ja irgendwie auch so ein Geheimnis, denn Gott weiß ja schon alles, ne? Also irgendwie, ja, aber ich glaube, dass wir mit unseren Worten ein Tor öffnen können zu Gott. Und nach Augustinus ist es vielleicht mehr ein Tor für uns als für ihn. Nicht? Aber ihm ist das, glaube ich, wichtig, deinetwegen, unsertwegen, nicht seinetwegen. Und es ist einfach ein Geschenk, dass der allmächtige Gott dir zuhört. Und nicht nebenbei, sondern so, als wärst du der einzige Beter, die einzige Beterin. So kostbar bist du, sind wir für Gott. Und die Bibel sagt uns, dass unser Gebet Einfluss hat. Und das heißt nicht, jetzt denke ich mir ein Gebet aus und dann spreche ich es aus und dann bewegt sich was. Denn es geht immer um Gott. Er ist es, der handelt. Doch er will in seinem Handeln auf dieser Erde in einer, ich sage jetzt mal modern, das hat Augustinus noch nicht gesagt, in einer Partnerschaft mit uns unterwegs sein. Ich glaube, dass Gott das gerne möchte. Also was ist Gebet? Das kann sein, ich erzähle Gott, was mich gerade beschäftigt. Das kann sein, ich höre, was Gott gerade im Blick auf mich beschäftigt. Also unbedingt ist Beten auch hören, Gebet auch hören. Das kann sein, ich danke Gott für alles Gute, was ich sehe. Das kann aber auch sein, ich klage Gott mein Leid, meine Sorgen, meine Not. Ich bitte Gott für mich oder ich bitte Gott für andere. Für ihre Anliegen, Probleme, Herausforderungen. Das Letzte nennen wir ja Fürbitte. Und das möchte ich jetzt ein bisschen vertiefen. Dafür gibt es auch Vorbilder in der Bibel. Und ich habe jetzt einen ganz krassen Text mitgebracht. Den finde ich deswegen krass, weil da staunt man hauptsächlich über das Verhalten von Gott. Wir schauen also Gott und Mose zu im Gebet. 2. Mose 32, ich lese nach der neuen evangelistischen Übersetzung. Ab Vers 7, da sagte Jahwe zu Mose, also stört euch nicht an Jahwe. Das ist so der Gottesname in der Bibel. In den meisten Bibeln steht da Herr, da sprach der Herr. Aber eigentlich hat das Alte und das Neue Testament auch ein Wort für Herr. Ja? Und das hat man so genommen, weil man irgendwie mit diesem Gottesnamen nichts anfangen konnte. Aber das war der persönliche Name Gottes. Und ich habe jetzt eben diese neue evangelistische Übersetzung entdeckt, wo immer Jahwe steht, wo das ist also praktisch den Lauten nachempfunden, wie es auch im Hebräischen heißt. Und dann merke ich, hier ist die persönliche Anrede. Es ist nicht ein Herr, sondern es ist der Herr, der war, der ist und der sein wird. Der ich bin. Und dann macht es für mich einen Unterschied, ob da Herr steht oder ich weiß, jetzt kommt der Name des Gottes, den wir kennen dürfen. Also das zu der Übersetzung, da sagte also Jahwe zu Mose, geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen vorgeschrieben habe. Ein Stierkalb haben sie sich gebaut und sind vor ihm niedergefallen. Sie haben ihm Opfer gebracht und gesagt, das sind deine Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten geführt haben. Und weiter sagte Jahwe zu Mose, ich habe gesehen, wie eigensinnig dieses Volk ist. Lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Dafür werde ich dich zu einem großen Volk machen. Also sie sind oben auf dem Berg schon eine Weile, dem Berg Sinai, Gott redet. Das ist also ein neuer Abschnitt. Und wir gucken mal, jetzt kommt die Antwort von Mose. Doch Mose flehte Jahwe, seinen Gott, an und sagte, O Jahwe, warum willst du deinen Zorn über dein Volk ausschütten, das du eben erst mit großer Macht und starker Hand aus Ägypten herausgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen dürfen, er hat sie nur herausgeführt, um sie dort am Berg umzubringen und vom Erdboden verschwinden zu lassen? Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk kommen. Denk an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast, ihre Nachkommen so zahlreich zu machen wie die Sterne am Himmel. Du hast ihnen zugesichert, dass ihre Nachkommen das versprochene Land für immer in Besitz nehmen werden. Vers 14, da tat es Jahwe leid, seinem Volk das angedrohte Unheil anzutun. Ein Gebet. Gespräch mit Gott, Rede und Antwort. Gott redet zu Mose, er beginnt das Gespräch. Was sagt er? Und ich habe ja das Wort krass schon genommen. Ich finde das total, es passt nicht in mein Gottesbild. Ist Gott hier wütend? Ist Gott je zornig? Ist er unüberlegt? Was ist denn das für ein Bericht? Es wirkt irgendwie so. Aber jetzt schauen wir mal genau hin, was sagt Gott? Und im ersten sagt er, geh, steig hinunter, denn dein Volk, das du aus Ägypten hierher geführt hast, läuft ins Verderben. Was? Moses Volk? Stimmt das? Ist es nicht sein Volk? Ist es nicht an allen anderen Stellen in der Bibel das Volk Gottes? Wieso sagt er nur an dieser Stelle Moses Volk? Warum redet er hier so? Und ich glaube fest, dass in diesem Zwiegespräch Gott die Reaktion von Mose sehen möchte. Und er sie herbeiführt. Schaut mal, was er in Vers 10 sagt. Da sagt er, lass mich jetzt meinen Zorn über sie ausschütten und sie vernichten. Was? Der lebendige Gott bittet einen Menschen, dass er seinen Zorn ausführen darf? Ich kenne keine andere Stelle in der Bibel. Das hat er doch nicht nötig, oder? Er fragt einen Menschen, darf ich? Lass mich doch. Ich meine, an diesen Stellen sieht man, dass er es nicht tun wollte und Mose ihn im letzten Moment bremst, sondern dass er es Mose erzählte, um seine Reaktion zu sehen. Ich glaube, Gott will herausfinden, was in Moses Herzen ist. Weil er sagt ja nicht nur, ich hau sie alle weg, sondern er sagt, dafür wirst du zum Stammvater, dich mache ich groß. Und wir kennen ja unsere menschlichen Herzen, ne? Das war erst meine Aussage. Und Mose reagiert mit Fürbitte. Mit einem der Themen von unseren Gebeten, den möglichen Gebeten. Vielleicht werden wir es nachher auch tun, Fürbitte halten, in dem Gebetsblock. Er ist nicht stolz. Ich soll der neue Stammvater werden. Er sieht das Volk Israel. Merkt ihr das? Das ist ja der Name nach den Vorfahren. Abraham, Isaak und normalerweise sagen wir Jakob, aber hier in der Aufzählung steht schon Israel. Nach dem Namen heißt das Volk bis heute. Es ist immer noch dieses Volk, das Volk Israel, oder? Es ist nicht das Volk Mose, nicht das Volk Jakob. Und er benutzt diesen Namen schon. Er sagt, so soll es bleiben. Das ist deine Verheißung. Und an anderer Stelle heißt es, Mose war besonders demütig. Und als Leiter, finde ich, sieht man das gar nicht so klar. Er musste ja vorangehen, er musste sagen, so geht's lang, ich sage was und ihr müsst es machen. Ich glaube, an dieser Stelle kommt diese Demut heraus. Das gefällt Gott, sagt Gott. Und hier sehen wir es. Er sagt, ich will nicht der neue Stammvater werden, sondern du hast mich in die Aufgabe gestellt mit deinem Volk, nicht meinem. Und ich diene diesem Volk. Lass uns schauen, was dich groß macht, was dem Volk dient. Und wie bittet Mose für das Volk? Er hat drei Teile. Erst hatte Argumente, warum es falsch wäre, das ungehorsame Volk zu vernichten. Ich merke, dass mir das auch immer nahe liegt mit Argumenten. Wenn jemand nach dem Glauben fragt, suche ich auch nach Argumenten. Und ja, ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass die Leute eher das Herz überzeugt als die Argumente. Wenn sie sehen, Gott verändert mein Leben. Ich habe was, woran ich glaube. Sehen, ich habe einen Frieden, den sie nicht haben. Das verändert sie. Meine Argumente, da gebe ich mir Mühe. Aber ach, ich weiß nicht. Also Mose auch mit Argumenten. Und dann kommt die Bitte. Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass das Unheil nicht über dein Volk. Also er dreht es um, er sagt nicht mein Volk, wie Gott gerade geredet hat. Komm, kurz und klar formuliert, was wünsche ich mir von dir? Worum bitte ich dich? Und dann der dritte Teil, er wiederholt die Versprechen Gottes. Er sagt, du hast doch diesem Volk zugesagt, dass du sie zu einem großen Volk machst, aus dem Land führst, ihnen das Land geben wirst. Und dann dachte ich mir, Versprechen wiederholen, das können wir vielleicht von Mose lernen. Was ist ein Versprechen Gottes, was zu deinem Anliegen passt? Kannst du sie nicht auch erwähnen vor Gott? Ich muss ihn ja nicht erinnern. Aber ich kann ihm sagen, Gott, ich bitte dich, dass du so handelst, weil ich wegen dieses Wortes glaube, dass die Reaktion deinem Wesen entspricht. Ich sage euch mal Beispiele, Verse, die mir viel bedeuten. Der erste heißt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Da Gott niemand zwingt, wird das nicht dazu führen, dass dann alle erlöst sind. Aber das zeigt die Grundhaltung Gottes, dass wenn ich sage, ach, ich würde meine Nachbarin so wünschen, dass sie Jesus findet, dann weiß ich, noch mehr als ich wünscht sich das Gott. Es ist seine Grundhaltung. Und das tut mir gut, dann kann ich mit Glauben beten für die Person. Und mehrfach steht in der Bibel, zum Beispiel in Johannes 14 in der Abschiedsrede, und zwar gleich zweimal hintereinander, Vers 13 und 14, was ihr mich bittet in meinem Namen, das will ich tun. Ist für mich auch so ein Kernvers. Das ist ja ein Riesenversprechen an mich und an das, was ich mit Gott im Gespräch behandle, oder? Was tun wir im Namen Jesu als seine Boten, als seine Nachfolger mit seinem Heiligen Geist in uns? Wir haben diese Verheißung, die steht über unserem Gebet, was er mich bittet in meinem Namen, das will ich tun. Müsste man vertiefen, was bedeutet in seinem Namen? Als ich zum Glauben kam, dachte ich, es geht um die Formel. Ich muss beten, ich muss an irgendeiner Stelle sagen, im Namen Jesu. Dann ist gut. Aber inzwischen glaube ich, es geht um die Verbindung. Im Namen heißt im Geist Jesu, in seinem Sinn. Dein Wille geschehe, sollen wir beten im Vater unser. Ich glaube, das ist im Namen Jesu. Und wenn wir das tun, sagt er, dann tue ich es. Wenn wir auf dieser Spur sind. Das Dritte, was mir wirklich Mut macht, steht in Philipper 1, Vers 6, das gute Werk, das Gott angefangen hat in einem Menschen, das wird er auch vollenden. Ist das nicht eine wunderschöne Verheißung? Wenn ich sehe, Gott fängt an in einem Menschen, er wird nachdenklich, es bewegt sich was, da öffnet sich ein verschlossenes Herz, dann denke ich mir, wow, und jetzt dieser Vers. Wenn Gott dran ist, dann lässt er nicht mehr los. Die Wahrheit ist, dass unser Zeugnis, wir sind ja seine Zeugen, immer auch in die Entscheidung führt der Menschen. Unser Zeugnis führt sich nicht dazu, dass sich jeder bekehrt, aber es führt dazu, dass die Menschen nicht mehr sagen können, ich habe es nicht gewusst. Und sie kommen in die Entscheidung. Das heißt, nicht immer führt die erste Reaktion zur Bekehrung und zum ewigen Leben. Und doch ist dieser Vers für mich eine Ermutigung. Das gute Werk, das Gott angefangen hat, er hat ihn ja geöffnet. Er wird mit einmal stutzig, er lehnt nicht mehr alles ab. Er lässt sich auf das Thema ein. Wow, Gott, vollende doch das gute Werk in ihm. Ich habe dir ein paar meiner Verse gesagt, die mir wertvoll sind. Was sind deine Kernverse? Welche Verheißung Gottes spricht dein Herz an? Und ich gebe dir einfach diesen Tipp mit, lebe mit dieser Verheißung Gottes, die du hast, die dir wertvoll ist. Und bringe sie konkret auch in dein Gebet. Ich habe noch ein Ereignis mit, weil wir auch da was zum Gebet lernen können, was sehr schön ist. Und diesmal sehen wir Jesus als Beter im Garten Gethsemane. Ich lese die Verse kurz vor. nach der Basisbibel, Matthäus 26, ab Vers 36. Dann kam Jesus mit seinen Jüngern zu einem Garten, der Gethsemane hieß. Dort sagte er zu seinen Jüngern, bleibt hier sitzen. Ich gehe dort hinüber und bete. Er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit, also das sind Johannes und Jakobus. Plötzlich wurde er sehr traurig und Angst überfiel ihn. Und da sagte er zu ihnen, ich bin verzweifelt und voller Todesangst, wartet hier und wacht mit mir. Jesus selbst ging noch ein paar Schritte weiter. Dort warf er sich zu Boden und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Jesus kam zu den drei Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Da sagte er zu Petrus, könnt ihr nicht diese eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach und betet, damit er die kommende Prüfung besteht. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Also wir sehen hier Jesus bitten. Das wörtliche Gebet von Jesu ist ja nicht für Bitte, sondern er bittet um sein Anliegen. Das heißt, ich sage Gott ehrlich, wie es mir geht, was ich denke und was ich mir wünsche. Jesus sagt, erspare es mir, diesen Becher auszutrinken. Aber dann stelle ich mich unter Gottes Handeln. Ich bestehe nicht auf der Gebetserhörung, sondern stelle mich unter Gottes Willen. Nicht das, was ich will, soll geschehen, sondern das, was du willst. Das ist mir ein schweres Vorbild, Jesu so zu beten, weil manchmal weiß ich sehr genau, was ich mir wünsche. Und das dann zu sagen, wenn es ehrlich ist, wenn du sagst, okay, das andere würde ich annehmen, wenn es dein Wille ist, dann bringt dich das in eine andere Position vor Gott. Guck doch mal, ob du so beten kannst. Und dann zur Fürbitte, sagen wir, kommt hier gar nicht vor, doch, als es Jesus schlecht geht, bittet er seine Jünger, mit ihm zu wachen und zu beten, oder? Er sagt in Vers 38, wacht mit mir, und in Vers 41 nennt er es direkt, wacht und betet, bleibt wach und betet. Wenn sogar Jesus sich das wünscht, wie viel mehr wird es uns gut tun, die wir nicht so stark sind wie der Sohn Gottes, wenn andere für uns beten? Ich merke, welch eine überwältigende Mehrheit der Menschen dankbar sind, wenn ich sage, darf ich für dich beten? Und dann denke ich, ich weiß auch keine Lösung. Ich habe nicht die Erfahrung gemacht, dass Gott jedes Gebet um Heilung heilt. Das ist eher umgekehrt. Meine Frau, erzähl's nicht. Meine Frau hat öfter Schmerzen in der Leiste und so und hat Angst, weil in der Familie gab es ständig irgendwelche Hüft-OPs. Und dann eines Morgens, ich merke schon, sie läuft ungleichmäßig, dann bete ich, Gott, lass sie doch diesen Tag gut laufen und dass die Schmerzen wegbleiben. Abends sagt sie, du, heute waren gar keine Schmerzen. Ja, und ich bin überrascht, wenn Gott mein Gebet erhört. Leider, ja. Also ich kann dem anderen nichts versprechen. Und wenn ich dann aber trotzdem bete, dann sagen die Leute so oft Danke. Und ich denke mir, ich habe doch gar nichts gemacht. Aber es tut gut. Und Jesus wünscht es sich von seinen Jüngern. Für andere da sein. Den Blick von uns selbst weg auf jemand anders richten. Jemand mit seinen Sorgen nicht alleine lassen, auch wenn wir keine Lösung wissen. Das ist auch Gebet. Fürbitte bedeutet nicht, dass wir auf uns, ich weiß schon, eine Lösung oder auf andere Menschen vertrauen, dass wir Lösung wissen, sondern dass wir auf Gott vertrauen, dass er die Not wendet. Und die Person mit der Not, für die wir beten, die erlebt, da ist jemand mit mir. Gott ist ja auch mit ihr, aber ihn sieht sie nicht. Bei dir kann sie es sehen, wenn du dich mit drunter stellst. So wie Jesus die Jünger im Garten Gethsemane um Hilfe bittet, um Bleiben und um Beten, so hat es Gott auch in uns als seine Nachfolger heute hineingelegt. Wir stellen uns mit unter die Not, die Anliegen anderer. Und das ist Fürbitte. Jetzt seid ihr dran. Ich denke, irgendjemand wird es noch anmoderieren, vermute ich mal. Nur die letzte Bitte. Es muss nicht nur Fürbitte sein. Sagt zu Gott, was ihr auf dem Herzen habt.
So, jetzt wollte ich euch noch was mitgeben. Genau, ich danke euch schon mal für das Beten. Das war ein schöner Anblick. Also nicht alle sind beschäftigt, so wie beim Bastelkreis an den Tischen, sondern viele habe ich aktiv und gegenwärtig gesehen im Gebet. Und Ich habe manchmal das Gefühl, wir üben das nicht oft genug. Es ist uns ungewohnt, deswegen freue ich mich, dass ihr so mitgemacht habt. Ganz toll. Ich habe jetzt noch eine Sache, die möchte ich uns mitbringen, nämlich noch so ein Gebet. Ich lese einfach mal vor, Apostelgeschichte 4, was passiert war. Petrus und die Jünger haben gebetet und es geschah ein Wunder und dann sind die Leute zusammengerannt und gesagt, gibt's ja gar nicht. Und dann haben sie da Reden gehalten und dann wurden sie gefangen genommen, verhört und es wurde ihnen verboten, weiter von Jesus zu erzählen. Und dann wurden sie freigelassen. Und wir lesen, was danach passiert ist, Apostelgeschichte 4, ich lese nach der Basisbibel. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zur versammelten Gemeinde. Sie berichteten, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das gehört hatten, wandten sie sich an Gott. Alle zusammen beteten sie. Herr, du hast den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen mit allem, was darin ist. Du hast unseren Vorfahren David, deinen Diener, durch den Heiligen Geist sagen lassen, warum sind die Völker in Aufruhr geraten? Wozu schmieden die Nationen sinnlose Pläne? Die Könige der Welt haben sich aufgelehnt, die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Und tatsächlich ist es hier in dieser Stadt genau so gekommen. Herodes, Pontius Pilatus, Heiden und Menschen aus dem Volk Israel haben sich verbündet gegen Jesus, deinen heiligen Diener, den du zum Christus gemacht hast. Sie haben das ausgeführt, was du in deiner Macht und nach deinem Plan schon längst vorherbestimmt hast. Herr, höre jetzt, wie sie uns drohen. Hilf uns, deinen Dienern, deine Botschaft mutig und offen zu verkünden. Strecke deine Hand aus und heile Kranke. Lass Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus. Nachdem sie so gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, wo sie versammelt waren. Der Heilige Geist erfüllte sie alle. Und sie verkündeten das Wort Gottes mutig und offen. Also das ist so ein Lieblingstext von mir. Jetzt könnte ich eine ganze Predigt halten. Wir haben uns aber darauf geeinigt, dass ich euer Mittagessen nicht gefährde. Ich gebe uns noch 4 Punkte mit, ja? Die Gemeinde erstens betet vertrauensvoll. Ich weiß nicht, was wir in so einer Situation beten würden. Ich kenne jetzt keine aktuellen Namen aus eurer Gemeindeleitung. Du bist, glaube ich, ehemalig. Thomas. Also stellt euch vor, es kommt jetzt der Martin Lutz und der Thomas rein. Ja? Sie sagen, wir kommen gerade von der Polizei und man hat uns verhört. Sie haben uns verboten, von Jesus zu erzählen. Vielleicht würden wir auch beten, oder? Aber wie würden wir beten? Wir haben gehört, wie sie gebetet haben. Käm nicht ziemlich schnell die Bitte, Herr, du bist allmächtig, du kannst helfen. Nur tu's doch, hilf uns. Und ich denke, man würde sagen, Herr, lass die Bedrohung vorübergehen. Stimm du die Polizei um, mach sie einsichtig. Und lass uns weiter in Frieden Gemeinde leben können, frei evangelisieren können. Mach die Entscheidung der Polizei rückgängig. Also ich zum Beispiel und du, würden wir nicht so beten? Wahrscheinlich, oder? Die Gemeinde damals betet ganz anders. Sie lobt erstmal Gott. Und dann zitiert sie Gott. Und da sieht man, dass ihnen die Bibelkenntnis hilft, dass sie sich darauf aufstützen, weil sie gute Bibelkenntnis haben. Das ist der Anfang vom Psalm 2, den zitieren sie, hat David gedichtet und dann sagen sie, und genau das ist jetzt passiert. Also es läuft nichts aus dem Ruder. Also wir merken, es stärkt sie, nicht? Gott sitzt im Regimente und handelt wohl, nicht? Heißt es im alten Lied. Und sie sagen, Gott, du bist Herr über die ganze Schöpfung. Du hast viel größere Dinge schon regeln können, als das, was wir jetzt haben. Also sie beten vertrauensvoll. Sie wenden ihren Glauben an. Und sie beten ehrfürchtig. Sie betonen zweimal, dass Gott alles im Vorher weiß. Sie nennen ihn Herr. Und da gibt es zwei Worte im Griechischen. Das eine ist Kyrios, kennt ihr vielleicht aus der Liturgie in der evangelischen Kirche. Ne? Das ist das normale Wort für Herr. Und es gibt ein anderes, schärferes, kraftvolleres Herrwort, das heißt Despotes. Sie nehmen dieses Wort als Anrede. Jemand, der Allmacht und Kraft besitzt, so reden sie ihn an. Sie beten ehrfürchtig. Und in Jesus wissen wir ja, wir müssen nicht Angst haben, so eine ferne Ehrfurcht, lieber nicht zu nahe, sondern in Jesus wissen wir, Vertrauen und Ehrfurcht gehören zusammen und beides geht gleichzeitig. Also ehrfürchtig. Sie beten auch mutig und konkret. Sie nennen all die Gegner beim Namen, nicht? Pontius Pilatus und Herodes und die Heiden und sogar aus dem Volk der Juden so.
Ich glaube, das ist gut, wenn man das konkret sagt. Nicht nur sagt, Herr, hilf mir, sondern hilf mir in dieser Situation, wegen diesen Umständen. Und mit ihrem Anliegen kommen sie eigentlich erst am Schluss des Gebetes. Erstmal beschreiben sie Gott, nähern sich Gott bewusst und dann sagen sie, was sie sich wünschen. Und das ist eben nicht die Abwendung der Gefahr. Und das fasziniert mich immer wieder, denke ich mir, wow, da kann ich was lernen fürs Gebet. Was für eine Einstellung. Sie bitten eigentlich um Heilung und Wunder unter anderem, aber das war das, was ihnen den Ärger eingebracht hat. Weil die Heilung geschah, lief das Volk zusammen, die religiösen Leiter wurden neidisch und deswegen hat man sie bedroht. Und dann sagen sie, Gott, mach doch bitte weiter mit dem Ärger, oder? So haben sie gebetet. Wie kommt die Gemeinde dazu, so zu beten? Ich glaube, das hat ihnen der Heilige Geist gezeigt. Er vertritt uns im Gebet, sagt uns die Bibel. Und wenn wir recht bitten, dann bekommen wir. Wenn wir nicht recht bitten, bekommen wir nicht, sagt uns die Bibel. Und der Heilige Geist will uns leiten, konkret und mutig nach Gottes Willen zu beten. Und das ist ja eigentlich eine Zusage, dass er deswegen da ist, dass er das macht. Und deswegen, wir hatten die Verheißung schon, kann Jesus sagen, alles, worum ihr bittet, wird der Vater euch geben. Er vertraut darauf, dass der Heilige Geist uns leitet und dass wir uns leiten lassen. Also, Gemeinde betet vertrauensvoll, sie betet konkret, sie betet mutig. Und den letzten Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist, Gott erhört das Gebet. Also, dass die Erde bebt, ich weiß nicht, wie sicher euer Haus ist, würde ich mir jetzt nicht an erster Stelle wünschen, ja, das ist ja irgendwie spannend, aber es ist ein Zeichen der Gegenwart Gottes. Und das zeigt er ihnen, ich bin da, ich habe euch gehört. Lass uns weitergehen, zusammen. Ich gehe voran. Und dann den ersten Teil, dass sie weiter Mut haben, den erfüllt er sofort. Das steht, sie alle verkündeten, mutig und unerschrocken. Der andere Teil erfüllt sich auch. Schon im nächsten Kapitel Apostelgeschichte 5 sehen wir, dass es auch, dass Gott wieder Heilung wirkt. Also, nehmt das noch mit. Wir haben nicht ein Viertel von dem abgeschöpft, was in der Bibel über das Gebet steht. Aber ihr habt schon mal eine Auswahl und freut euch, dass ihr auch heute Nachmittag, in der Nacht, in der Woche, dass ihr immer beten könnt und dass es Gott so wichtig ist und dass ihr so viele Versprechen Gottes mitnehmt, wenn ihr betet, wenn ihr mit ihm redet, wenn ihr mit ihm unterwegs seid. Ich spreche auch noch ein Gebet, ja? Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir mit dir leben dürfen und dass du alles so gut eingefädelt hast und dass du uns so einen Mut machst, wirklich mit dir zu leben, vertrauensvoll, aber auch mutig. Und so segne uns doch heute. Ich danke dir für diesen wunderschönen Frühlingstag. Ich danke dir, dass wir Gemeinde sein dürfen, uns jetzt hier treffen konnten, uns auch im Zeugnisteil aneinander freuen konnten, uns ermutigt haben und dass wir das jetzt mitnehmen dürfen in diese Woche. Ich danke dir auch, dass du mitgehst und dass du immer und überall immer nur ein Gebet weit entfernt bist. Du bist gut. Amen.